basketbol lan. Bruno, ich schlag den Ball lang.
Bruder, schlag den Ball lang. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche, zu einem neuen Podcast und wieder dabei mein Dickerchen.
Ja, moin. Letzte Woche ja eine kurze Folge. Diese Woche wieder reguläre Bundesliga.
Noch kürzere.
genau. Wieder reguläre Bundesliga. Man könnte auch sagen, eine Woche oder auch 6 Tage vor unserem großen Turnier. Bist du aufgeregt?
Ja. Ey, ich bin heiß wie Frittenfett. Also gestern haben wir ja nochmal alles reingegeben, ne? Das hast du ja gesehen, da wird bis zur letzten Minute gekämpft, da wird auch nicht zurückgezogen. Ich kann ja sagen, mein großer Zeh sieht echt übel aus. Der halbe Nagel ist zersprungen und echt, blau ist er auch. Ja, ja, ohne Mist.
Also, war es das Ding gegen Josh?
Das war das Ding gegen Josh, ja. Also vermute ich mal, vielleicht war es auch das Stempeln von Vasi, ich bin mir da noch nicht sicher. Der hat nämlich auch wie so ein Postmann gestempelt.
Da kannst du dich ja schon mal an die Turnierhärte gewöhnen. Da geht es ja in einem Normalfall ein bisschen ruppiger zur Sache, weil der Ehrgeiz dann ein bisschen höher ist. Ne?
Ja, ja, ja. Ich werde Samstag dann früh, werde ich einfach mal Pferde-Epo nehmen und mir mal ein paar in die Fresse hauen und dann geht das richtig los.
Ja, du bist ja Torwart, ne? Kannst du dir schön ein Torwart-Trikot jetzt noch holen und dann will ich dich aber auch fliegen sehen.
Digga, ich werde dir die Dinge aus den Angel rausholen, sag ich dir, wie es ist. Vielleicht gucke ich auch nur hinterher und pöbel euch an, dass ihr Scheiße verteidigt. Eins vom Bild bekommen.
Kann auch passieren. Mal gucken. Also eigentlich, bis jetzt war das immer so, man braucht einen guten Torwart, ganz wichtig. Du kannst das natürlich nicht ganz verhindern, dass da hin und wieder mal ein Schuss aufs Tor kommt, aber eigentlich konnten wir immer gut verteidigen.
Das stimmt, das stimmt. Wir sind zwar miserabel in der Chancenverwertung oder überhaupt in der Chancenkreation, aber in Verteidigen, da sind wir eigentlich im Kollektiv immer ganz gut. Ich meine, wir sind ja auch alle recht, ich würde sagen, stabil.
Jo.
Und das macht es natürlich dann auch, gerade wenn der Raum eng ist, macht es natürlich ganz vorteilhaft, dass man da dann seinen Körper und seine Erfahrung natürlich auch einsetzen kann.
Na sicherlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich möchte ins Halbfinale, sage ich jetzt schon mal.
Das ist dein persönliches Ziel? Okay, das ist dein Ziel. Und was ist, was sagst du, was eintreten wird?
Also ich sehe das nicht ganz unrealistisch, aber ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass wir jetzt uns nicht über die Gruppe da als Top, also man muss ja von vier Teams in der Gruppe dann Erster oder Zweiter werden, um es ins Halbfinale zu kommen bei 8 Mannschaften. Also die Welt ist jetzt nicht so klein, wo wir irgendwie nur Dritter werden oder sogar Vierter, aber die Mannschaft ist besser als im letzten Jahr, sage ich dir ehrlich, in meinen Augen.
Ja, ja, da gehe ich mit.
Von daher glaube ich, dass wir von der Qualität des Kaders her schon mithalten können. Und wenn wir es halt gut machen, ein bisschen Spielglück haben und keine unnötigen Fehler drin haben, dann kann man da schon Zweiter werden. Also ich sag mal zwischen Platz 3-4, je nach Halbfinale dann sozusagen, zwischen Platz 3-4 und 5-6 alles drin. Also 7-8 war schon eine grobe Enttäuschung.
Okay.
Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, also das Finale wäre, glaube ich, auch zu hoch. Also dass wir da 1 oder 2 machen, ist, glaube ich, zu viel.
Okay, ich hau jetzt mal ein Hot-Take raus.
Ja.
Ich sage, in der Gruppenphase spielen wir jedes Spiel 0-0.
Na, dann kann es schon knapp werden.
Dann wird es eine enge Kiste. Aber das ist jetzt mein Hot-Take.
Dann mache ich auch ein Hot-Take, der dann quasi mit deinem nicht einhergeht.
Das ist schon mal gut.
Ich schieße mindestens ein Tor.
Du schießt mindestens ein?
Ja.
Ja, ist nicht mal so unrealistisch. Ich würde dich gerne jetzt irgendwie voll labern, was für ein Quatsch du erzählst, aber so unrealistisch ist das gar nicht. Ich meine, wir haben keinen richtigen Stürmer mehr. Du bist ja schon fast schon das Gefährlichste, was wir haben. Und das spricht jetzt nicht für uns, aber.
Und das als Verteidiger.
Das ist halt. Also, Josh ist noch gefährlich, das muss man dazu sagen. Josh ist halt auch noch gefährlich. Till hat einen guten Abschluss, finde ich.
Ja.
Der hat einen wirklich guten Abschluss. Also es gibt Tage, da haut er das Ding einfach nur unter die Laternen. Aber dann gibt es halt auch Tage, da kann er machen, was er will. Der trifft immer. Ja, dann müssen wir mal schauen.
Bei Remo ist Tagesform abhängig. Sind seine Beine mit dabei, Freunde, oder nicht? Ne?
Ja, ja, und da kommt auch ein bisschen Schwerkraft und so. Da spielt vieles
rein. Aber habe ich auch Hoffnung. Und Garabit ist ein guter Techniker. Da könnte auch
Oh, stimmt, an Garabit hätte ich nie gedacht. Ja, hast du recht. Und bei Werner muss man mal ganz klar sagen, Grüße gehen raus an unseren Trainer. Du musst ihm mal ein bisschen mehr, verschießt du, da kann auch mal der Mut kommen und einfach mal einen Abschluss suchen. nicht immer nur auflegen, einfach auch mal den Abschluss suchen. Man muss ein bisschen bissiger werden.
Defensiv ist ein Monster, aber als
Defensiv ist ein Monster, ja.
Als offensiv muss er sich eher selten in Erscheinung.
Ja, da ist er, da fehlt, da ist er ein bisschen zu devot.
Zu devot, okay. Ja. Dafür ist er dominant in der Verteidigung.
Absolut, das ist er definitiv. Aber wir lieben ihn alle. Ja,
ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Es wird hoffentlich gutes Wetter oder zumindest trocken. Dann
zu ja, das ist das Wichtigste.
Definitiv nicht werden. Und dann, habe ich da, bin ich zuversichtlich, dass das läuft.
Digga, ich spiele da auch bei 15 Grad. Das Wichtigste ist halt nur trocken, weil wenn es feucht wird, dann hast du Kreuzergefahr auf so einem Gummiplatz.
Hm, das stimmt wohl. Naja, das wäre dann unverantwortlich.
Nee, und das brauche erst im November kommen, wenn GTA draußen ist. Da kann ich den Kreuzer nehmen.
Ja, bei 80 Stunden nicht. Story, ne, kann man natürlich schon mal 6 Monate rausgehen.
Na, komm, darüber müssen wir jetzt mal kurz reden.
Ja.
Das war jetzt der dritte Trailer, ne? Der dritte offizielle Trailer, bin ich der Meinung. Und ich glaube, wer jetzt nicht angezündet ist, der hat GTA und Zocken nie geliebt. Ich bin so megamäßig hyped und worauf ich schon richtig, richtig Bock habe, davon mal ab, dass ich glaube, dass die Story selber auch richtig geil wird, weil wenn wir uns zurückerinnern, Red Dead Redemption 2, die Story war ja schon brutal. Also
das waren so 55 Stunden Story.
Und ich glaube, jeder, auch wenn es Kinder offiziell zugibt, jeder hat irgendwie eine halbe Träne im Auge am Ende, weil die echt gut geschrieben war, die
Arthur Story. Wo Arthur da auf dem Hang sitzt und weiß, dass und er
stirbt dann bei Sonnenaufgang, ne? Also es gibt ja schon kaum was Dramatischeres. Auch die Erzählung dahin fand ich brutal. Und wenn das nur ansatzweise so ist wie dort, dann kann das so eine geile Story werden. Und die Videos, Bruder, diese detailreiche Welt, diese ganzen Möglichkeiten, ey, da fühlt man sich wie so ein 16-Jähriger kurz vor Weihnachten.
Ja, ich bin auch komplett angezündet. Das habe ich lange nicht gehabt. Also wirklich lange nicht. Ich habe mir so viel reingezogen, jetzt seitdem diese 26 Minuten draußen sind. Es ist ein bisschen schade natürlich, dass es am Anfang nur der Story-Modus ist, aber dafür, dass es halt so ein großer ist, wird es gar nicht so auffallen, weil du halt so viel interaktiv da erleben kannst, dass du wahrscheinlich deine ganze Umwelt sowieso irgendwie ausblendest und vergisst. Und von daher wird man sich dann wahrscheinlich, man muss nur aufpassen, dass man sich gegenseitig nicht spoilert in den Stories, ne? Dass wenn der weiter ist schon und so nichts erzählt und so. Aber
ja, du kannst dich über Sachen unterhalten außerhalb der Story, so was man gesehen und entdeckt hat. Darüber kann man sich natürlich unterhalten, aber ja, da gebe ich dir recht. Aber ich glaube, wir werden alle relativ zügig, einfach weil wir viel Zeit investieren werden am Anfang. Also,
obwohl ich immer sagen muss, gerade bei Rockstar ist es halt so, weil die so eine immersive, schöne Welt haben, das war auch bei Red Dead Redemption so, dass ich gar kein Fan für, also für mich persönlich,
durch dieses Durchpesen.
Genau, durch die Story zu knallen, sondern einfach die Story zwar zu spielen und auch dann immer weiter so ein bisschen zu spielen, aber auch alles so drumherum mitnehmen, also so einen gewissen, so einfach mal zwischen den Missionen, wenn jetzt nicht heißt, fahr sofort dahin und mach das, so, dann mache ich das schon auch, weil es ja dann auch einen gewissen Realismus für die Story hat. Aber wenn du das nicht hast und dann so, ja, alles klar, bis nächste Mal und dann hast du halt, theoretisch kannst du halt die Story dann weiterspielen, dass ich dann zwischendrin einfach mal rumgucke und mir Sachen anschaue.
Ja, und das war ja bei Red Dead Redemption so gewollt, ne, dass du in dieser Welt lebst und auch nach links und rechts schaust. Das, denke ich mal, wird auch bei GTA 6 so sein. Das macht man leider zu wenig. Du bist ja wirklich König darin. Du fährst ja auch noch STVO. Das ist ja geisteskrank.
Ja, ich habe mir jetzt schon.
Digga, ich habe gesehen, da gibt's Blinker. Du bist der erste und einzige Idiot wahrscheinlich, der an der roten Ampel steht und Blinker setzt. Real Talk.
Ich werde es machen. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde einen Bus fahren und mit der U-Bahn.
Und wie, du ziehst kein Ticket, Junge, dann kriegst du eine Knalle. Sag
ich
dir, wie es ist.
Ja, ich fahr da mit dem Bus irgendwo hin, Junge, und guck mir das erstmal an, fahr mit dem Bus wieder nach Hause.
Ja, ein schön Touri-Ticket.
Geil. Ich hab da so Bock drauf, ich lebe das so komplett. Ich
ja, feier das einfach. Das wird großartig. Da wird man sich nochmal richtig jung fühlen dann.
Und am Ende ist es ja so, ich hab's ja auch ein paar Mal gehört und die haben ja auch recht. Im Grunde genommen entwickelt Rockstars immer nur ein Spiel weiter, nur halt in einem anderen Setting. Entweder sie machen halt Industrialisierung, Cowboy-Welt oder sie machen halt GTA aktuelle Welt. Aber es ist halt im Grunde genommen von den Mechaniken immer dasselbe Spiel, was einfach weiterentwickelt wird. Das heißt, man kann mit Sicherheit sagen, Red Dead Redemption ist, glaube ich, 18 rausgekommen. Das heißt, jetzt schon 8 Jahre her wieder, was ich auch hammerhart finde, wenn man überlegt, wie schnell die Zeit da vergeht.
Ja.
Das heißt, das ist jetzt im Grunde genommen Red Dead Redemption 8 Jahre besser.
Ja, da ist entwicklungstechnisch ist da ja echt viel passiert. Und damit meine ich nicht nur Grafik, sondern auch KI-Verhalten.
Ja.
Was es da nicht noch andere für Werkzeuge und Möglichkeiten gibt, wo du in der Welt dann was machen kannst. Also das wird schon. Du kannst ja jetzt auch viele, viele Gebäude betreten. Ne? Also du kannst auch reingehen und da drin irgendwie interagieren. Selbst das finde ich ja schon geisteskrank.
Das wird einfach Wahnsinn. Aber wir sind immer noch im Fußball-Podcast.
Ja, ja, mal kurz abgedriftet.
Deswegen müssen wir, für alle, die das nicht interessiert, was es bestimmt auch Leute gibt, auch wenn ich da wenig Verständnis für habe, aber auch für die, ja, wir sind noch im Fußball-Podcast, wir machen jetzt zweite Liga, denn da ist nämlich viel passiert und es war ein unfassbarer Spieltag in der zweiten Liga. Alleine diese Samstagskonferenz, 5-3 Heidenheim gegen Dresden, Karlsruhe 2-5 gegen Wolfsburg, Cottbus 3-4 gegen Fürth, also wie viele Tore da gefallen sind, ne? Dann noch das 5-3 von Hertha am Freitag und ein Topspiel 4-1 von Nürnberg gegen Bielefeld. Das sind so wahnsinnig viele Tore gefallen, es war also richtig viel los. Die zweite Liga ist echt eine super attraktive Liga aktuell.
Ich glaube, wer am Samstag Konferenz geguckt hat, der hatte keine Zeit, um aufzustehen, sich was zu trinken zu holen, aufs Klo zu gehen, weil da ist ja irgendwie, alle paar Minuten hat es ja da gescheppert irgendwo. Ja. Ist natürlich maximal unterhaltsam, wenn du dann in der Konferenz guckst und du hörst immer nur Tor da, Tor da, Tor hier. Für mich war es ein Fiebertraum, kein guter, aber für dich dafür umso besser. Ne? Also daran sieht man mal, wie Glück und Leid, wie nah das beieinander liegt.
Ja, man kommt halt, also es ist ja auch so, ich meine, Cottbus ist eine auf der Siegerstraße geritten, die letzten 4 Jahre Meister in der Regionalliga ohne Aufstieg, durch die Relegation damals gegen Unterhaching dann aufgestiegen, dann dritte Liga, Top-Saison gespielt, Vierter gewesen als Aufsteiger, dann aufgestiegen als Zweiter. So, man hat 4 Jahre lang im Grunde genommen nur gewonnen, sage ich jetzt mal überspitzt, aber es war ja im Prinzip so, man ist eigentlich nur über den Erwartungen gewesen zum großen Teil. Das ist natürlich jetzt nochmal ein Schritt, auch vom Niveau her. Das sind ganz andere Namen, das ist auch ganz andere Möglichkeiten der Vereine zum Teil. Jetzt merkt man schon, das lässt sich jetzt nicht nochmal so weiterführen. Und da grüßt dann auch hier und da mal die Qualität der zweiten Liga. Das sieht man dann eben an so Spielen, wie da haben wir drüber gesprochen, in Bielefeld. Aber eben jetzt auch gegen Fürth. Und ich würde sagen, wir steigen mal rein, weil es ging ja gut los. Also man kann mithalten, wenn man will. Man muss es halt nur 90 Minuten auf den Platz bringen, oder?
Ja, also ich war natürlich wieder vor Ort, habe meine Dauerkarte das erste Mal gezogen. Genau. Mhm. Beim Hannover-Spiel war ich ja noch nicht da.
Ja, und Pokal war es natürlich da, oder wir.
Pokal, genau. Das ist ja außerhalb der Saison. Aber ja, hast du recht. Und ich gebe dir recht. Zusammenfassend, bevor ich ins Detail gehe, kann ich sagen, wenn wir immer so spielen wie in der ersten Halbzeit gegen Fürth, mache ich mir keine Gedanken. Dann werden wir in irgendeiner Art und Weise genug Punkte sammeln, um den Klassenerhalt irgendwie zu schaffen. Aber leider besteht dieses Spiel nicht nur aus einer Halbzeit, sondern aus zwei. Und die zweite war halt genau das Gegenteil von der ersten. Wir waren super dominant, wir waren super intensiv. Wir waren sehr dynamisch auch. Du hast auch wieder gemerkt, Cigerci kam nicht in die Startelf, hat auf der Bank gestartet. Und das merkst du auch, das ist ein anderes Spiel. Cigerci nimmt brutal viel Tempo aus dem Spiel. Er ist auch, was seine Zweikämpfe angeht, das habe ich dann in der zweiten Halbzeit gesehen, das ist ein himmelweiter Unterschied. Das kannst du dir vielleicht noch in der dritten Liga erlauben, irgendwie jeden zweiten Zweikampf nicht mitzumachen. Das schaffst du aber nicht mehr in der zweiten Liga. Da muss wirklich Mann, Maus und sogar noch der Platzwart helfen, auf dem Platz die Zweikämpfe zu gewinnen. Und nichtsdestotrotz hat er natürlich auch seinen Anteil daran, dass wir Erfolg haben, auch in der zweiten Liga. Aber ich bin super zufrieden gewesen. Wir haben das Spiel super dominiert, wir hatten es in der Hand und wir haben auch die Vierter eingeschnürt. Und das zeigt sich ja auch so ein bisschen in der Statistik wieder. Das einzige Problem, was wir weiterhin haben, auch wenn wir jetzt ein Tor geschossen haben, wir machen zu wenig aus unseren Chancen. Also du hättest eigentlich in die Halbzeitpause mit einem 3-0 gehen müssen, von mir aus ein 3-1 wegen dem Elfmeter. Über den braucht man ehrlich gesagt auch gar nicht reden, der passiert halt nun mal. Ist halt bloß ärgerlich, wenn du nur einen schießt. Und dann wäre alles gut gewesen. Und ich glaube, dann ziehst du das Spiel auch ohne Probleme, wenn du mit einem 2 oder 3-0 in die Pause gehst. Aber du gehst halt mit einem 1-1 in die Pause, kommst zurück. Und ich habe da gesessen und dachte mir, ach, das wird ein guter Tag. Du fährst nach Hause mit 3 Punkten, da hier kann nichts anbrennen. Du hast alles unter Kontrolle. Ich wollte dich schon flamen eigentlich, warum du bei Kicktipp auf Fürth tippst. Also ich habe schon eine Nachricht geschrieben gehabt, wirklich. Und dachte mir, ach nee, das bringt Unglück. Ich werde ja dann abergläubisch bei sowas. Und dann habe ich sie gelöscht und dachte mir, da warte ich, bis wir 3 Punkte geholt haben und dann flamest du ihn. Aber leider hattest du recht gehabt. Fürth zeigt dann natürlich auch, dass die ein Zweitliga-Dino sind. Die lassen sich davon dann auch nicht beeindrucken und die bestrafen jeden Fehler sofort. Du kommst aus der Pause, dann, es hat keine Minute gedauert, in der 46. Minute kriegst du dann auf einmal einen Angriff über deine linke Seite und du verteidigst das wirklich. Also das war Oberliganiveau. Ich behaupte auch, das hätten wir besser verteidigt. Irgendjemand von uns hätte den Ball genommen, einfach weggeschwartet. Bumm, 2-1. Das ist ein brutaler Schock gesehen und das hast du dann halt auch in den Knochen gemerkt, der Leute. Dann mal schaffst du es mal wieder auszugleichen und dann das gleiche Spiel. Anstoß, 1 Minute vergangen, bumm, 3-2. Auch gleiche Seite, gleiche Dummheit in meinen Augen. Brutal schlecht verteidigt. Also wirklich brutal schlecht. Ich weiß auch nicht, also woran das denn liegt, ob die dann nervös sind, einen Aussetzer haben oder ob da noch Abstimmungen sind. Auf jeden Fall, also wirklich katastrophal. Und man muss natürlich auch sagen, und das ist auch so ein Thema, was wir noch haben, unsere Startaufstellung, würde ich sagen, ist aktuell die beste, die wir haben. Das ist unsere beste Elf. Erlein, Manu, Dumbia und Borgmann hinten, Lotka natürlich im Tor. Michi bringt Bittencourt im Mittelfeld, Bociaris, Copado, Kinzombi und Hannemann. Das war ja unsere Elf. Und ich würde auch sagen, das sind aktuell die besten. Aber dann musste ein Erlein raus, ein Dumbia musste raus, alle angeschlagen irgendwie gewesen. Der eine hatte Grippe unter der Woche, der andere war irgendwie, da zwickte was. Ein Hannemann ist raus und ein Bociaris ist raus. Ein Hannemann hat ja kein gutes Spiel gehabt, Bociaris auch nicht. Aber hinten Erlein raus und Dumbia raus und das hast du sofort gemerkt. Ein Rohrig kommt rein, der wird der Rolle nicht ganz gerecht. Also das ist ein Luca Erlein und ein Rohrig, da liegen Welten dazwischen. Ein Dumbia ist nicht umsonst in der Frankfurter zweiten Mannschaft. Das ist ein Talent, auch wenn das noch nicht beweisen konnte. Aber du merkst halt, der hat Klasse. Dafür kommt ein Kampulka und das ist halt, also nichts für ungut. Das ist ein Ergänzungsspieler in der dritten Liga, aber nicht mehr. Zumindest mit der Leistung, die er gerade bringt.
Ja, eigentlich ist es ein Regionalligaspieler, ne?
Eigentlich ist es ein Regionalligaspieler. Und du hast an der Spielweise dann gesehen, dass die Qualität gesunken ist. So, dann kam noch ein Cigerci rein. Der ist zwar, also eins muss man dem, also das muss man ja mal wirklich sagen, der hat ein feines Füßchen, das ist brutal. Ich würde auch sagen,
Zwirbel, ne? In Richtung Winkel, ne?
Ja, ja. Er hat auch ein Kopfballtor gemacht. Und Cigerci, würde ich sagen, gehört zu den Top 5, wenn man nur das feine Füßchen in der zweiten Liga nimmt. Unabhängig jetzt von Geschwindigkeit oder sowas. Aber nur allein die, wie er spielen kann, wie verspielt er ist, wie er tricksen kann, das ist ultra krass. Aber da fehlt Dynamik, da fehlt Zweikampf, da fehlt Bissigkeit. Und das merkst du halt. Und das hat er halt Erfurt 11-mal auf dem Platz.
Du meinst Fürth?
Erfurt, genau, Alter. Erfurt. Schlaganfall. Fürth.
Ja, und du kriegst es halt nicht. Also der Kader ist halt einfach nicht gut genug, um den zu kompensieren. Also dass du sagen kannst,
genau.
du nimmst dich raus und wir verteidigen das für dich. Ich sag jetzt mal ein bisschen natürlich übertrieben, so wie bei Messi und Argentinien. So, sondern du kannst, der muss halt mitmachen als Kollektiv, weil du das eben brauchst. Ich würde nochmal Bittencourt rausheben. Da siehst du schon, dass der eine andere Klasse mitbringt als der Rest der Mannschaft.
Das hätte ich jetzt nämlich auch nochmal erwähnt.
Ja. Der hat eben auch 350 Bundesligaspieler auf dem Kerbholz. Und ich wollte noch eine Sache sagen, weil du sagst, ich tippe dagegen. Ich meine, ich sag dir mal, warum. Weil du halt mit Srebrini, mit Klaus, mit Appelkamp, mit Itter und Heuer, die 5 haben alleine, weiß ich nicht, 500 Zweitligaspieler auf dem. Weißt du, das sind gestandene Zweitligakicker. Die scheißen sich nicht ein. Die wissen, was sie können. Die haben auch schon mal in Mannschaften gespielt, wo es Richtung Aufstieg ging. Also die spielen ja nicht ihr Leben lang gegen den Abstieg. Das ist einfach eine Mannschaft, die ich ja auch eher in die untere oder in den Abstiegskampf getippt habe. Aber da ist halt einfach schon auch ein gewisses Selbstverständnis dabei. Und das hast du eben bei Cottbus nicht. Deswegen wird es eine wirklich schwierige Saison. Und gleichzeitig ist diese Erfolgswelle durch die 3 Niederlagen jetzt einfach auch dann weg. Oder vorher waren es ja 2 Niederlagen. Nee, es waren 3 Niederlagen, natürlich. Mit
dem DFB-Pokalspiel.
Ja. Und da siehst du halt auch gegen Bielefeld und so, das wird einfach schwer. Du brauchst ein Erfolgserlebnis, Das wird auch irgendwo kommen. Wahrscheinlich jetzt nicht gegen Wolfsburg. Das ist, glaube ich, der nächste Gegner, wenn ich mich nicht
täusche. Ja, auswärts gegen Wolfsburg so, jetzt.
Da wahrscheinlich nicht. Da musst du aber zeigen, dass du mithalten kannst. Also du darfst dich nicht abschießen lassen. Das wäre jetzt wirklich fatal in der aktuellen. Weil du darfst halt nicht an dir zweifeln. Du musst irgendwie weiter an dich glauben. Du musst jedes Spiel 100% abrufen. Und du sagst ja, also der Kader ist in der besten Formation okay, aber eben auch nicht mehr. Es ist auch in der Top-Formation kein guter Zweitligakader, das muss man so fair sagen dürfen. Aber alles, was dann halt kommt, ist halt einfach zu wenig. Und also es gibt in meinen Augen nicht einen einzigen, den du von der Bank bringst, wo du sagst, es ist ein guter Zweitligaspieler oder ein gestandener Zweitligaspieler.
Ja, und das ist ja das, was auch Pele immer sagt. Ne? Wir sind in der Breite, sind wir halt einfach nicht gut bestückt. Ich denke, wir werden gleich nochmal drüber reden. Wir haben heute noch Deadline Day. Ein, zwei Nachrichten gibt's da noch. Aber da gebe ich dir recht. Umso ärgerlicher ist es ja eigentlich, dass du in der ersten Halbzeit so ein gutes Spiel machst, dass du diesen Unterschied nicht siehst, dass da Vierer auf dem Platz stehen, die 500 Zweitligaspieler auf dem Buckel haben in Summe, sondern dass du eigentlich zeigst, dass du hier der klare Favorit bist bei dir zu Hause. Und dann ärgert's mich, dass du das so daher schenkst mit wirklich katastrophalen Abstimmungsfehlern oder ja, das hat niemals was mit Qualität zu tun. Jeder Oberligist hätte die Scheiße verteidigt, indem er den Ball einfach nach vorne am Ende geprügelt hätte, bevor er da Tiki-Taka an seinem 16er macht und die Scheiße dann nach hinten losgeht. Und zu Bittencourt noch ein Satz, ich gebe dir recht, der Typ steht über allem. Ich konnte den jetzt 90 Minuten mal richtig beobachten. Also, Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn, was der noch für eine Qualität hat. Wie, das sieht man richtig. Also, das ist wie so eine Heiligenschein um den rum. Der hat so eine Aura, der Typ, in der Mannschaft. Und ist auch Wahnsinn, wie der die kompletten Spieler von Energie lenkt und steuert. Und das ist halt der verlängerte Arm jetzt von Wollitz. Das sieht man ganz klar. Und das macht er verdammt gut. Nichtsdestotrotz bin ich optimistisch. Unsere neue Laie Bogdanov hier von Union, der in der U19 gespielt hat, der hat doch gleich genetzt. Ich finde, der hat eine gute Ausstrahlung. Das ist ein Stürmer. Das ist auch eine Kante. Der macht den Eindruck, der lässt sich nicht viel gefallen. Ist halt auch so ein fast 1,90 Ochse mit über 80 Kilo, glaube. Und ich glaube, das hilft uns. Das wird auch helfen. Das werden wir auch brauchen. Du brauchst halt auch einen Typ, den du einfach mal eine hohe Flanke da in den Strafraum gibst, der sich da auch durchsetzt. Weil das haben wir mit Copado nicht aktuell. Solange Engert verletzt ist. Und ja, ich bin trotz alledem noch sehr optimistisch, weil die Ansätze gefallen mir. Jetzt kann man natürlich auch sagen, schön spielen reicht nicht, du musst doch punkten. Das gehört zur Wahrheit dazu. Wir können die schönsten Spiele machen, wenn du am Ende dann irgendwie absteigst als Letzter, dann hast du nichts gewonnen, dann kriegst du nicht mal einen Trostpreis. Ich glaube aber, dass wir es hinkriegen werden.
Ich glaube, also wenn du es schaffst, gut zu spielen und die Leistung abzurufen aus der ersten Halbzeit, sage ich mal grob, dann wird sich das irgendwann auch in Punkten niederschlagen. Das ist das Gleiche, was ich auch sage, wenn wir auf Hannover gucken, die ersten beiden Spiele verloren haben. Die haben jetzt gewonnen 1-0 in Darmstadt, wenn auch knapp durch den Elfmeter und in Überzahl und so. Alles noch nicht völlig überzeugend, aber auch jetzt wieder in dem Spiel, um mal ein Seitenthema aufzumachen, auch jetzt in dem Spiel wieder sehr überzeugend. Die haben wieder einen XG-Wert von weit über 2 gehabt, 26 Torschüsse, 67% Ballbesitz und. Also die sind in jedem Spiel, was sie gemacht haben, die deutlich bessere Mannschaft gewesen. In meinen Augen sind das immer noch Top-Favoriten auf den Aufstieg, zusammen wahrscheinlich mit Wolfsburg und mittlerweile auch Nürnberg, da können wir gleich nochmal drüber reden. Aber das wird sich halt auf Dauer, über 34 Spieltage, wird das nicht zu verhindern sein. Die Frage ist halt, und das muss man halt sagen, andere Mannschaften haben auch Qualität. Das heißt, es kann einfach sein, du machst mal ein gutes Spiel und das reicht trotzdem nicht, weil die anderen einfach noch besser sind. Ja. Du kannst ein gutes Spiel machen und andere sind noch besser. Und das ist halt das Problem in der Liga, dass du halt, du musst es sowieso abrufen, sonst hast du keine Chance gegen keinen einzigen Gegner. Und dann musst du einfach hoffen, dass es reicht. Und das ist das, wo ich sage, okay, das kannst du schaffen, das kannst du auch über Mentalität schaffen. Aber dafür brauchst du auch wieder das Selbstvertrauen und da habe ich ein bisschen Angst, dass dieser Drive ein bisschen flöten geht, weißt du?
Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, dadurch, dass du natürlich immer als Underdog reingehst, hast du bis auf einzelne Spieler nichts zu verlieren. Wollitz ist ja ganz klar, sagt ja, lass uns Namen machen und nicht Namen kaufen. Dieser jugendliche Leichtsinn, der kann dir auch helfen.
Ja.
gerade was so ein bisschen der Druck angeht und das Selbstbewusstsein. Und ja, also am Ende klar, bei dieser Liga mit der hohen Qualitätsdichte, die wir da haben, wird jeder Faktor wichtig sein. Du musst einen guten Tag haben, du musst deine Leistung abrufen, der Gegner muss einen schlechteren Tag haben als du selber. Der Kopf spielt eine Rolle, deine Tagesform spielt eine Rolle, am Ende spielt alles eine Rolle. Das macht natürlich die Liga auch so besonders. Das macht sie natürlich aber auch so geil, muss man auch einfach mal so sagen. Ich will jetzt auch nicht alles schlecht reden, weil am Ende hätte nie einer gedacht, dass ich hier sitzen würde mit dir, dass wir in der zweiten Liga sind. Und wir werden, ich glaube, in Cottbus wird man alles dafür tun, dass wir diese Chance ziehen, drinnen zu bleiben. Das ist die Mission. Klar. Willkommen, um zu bleiben. Ja, und dann mal schauen. Ich bin auf jeden Fall erstmal positiver gestimmt, weil sich die Spielweise im Gegensatz zum Hannover-Spiel schon verbessert hat. Du siehst eine Entwicklung jetzt schon und die kommt nicht irgendwie erst im Winter, sondern du siehst die jetzt schon. Augsburg war ja auch schon ein sehr gutes Spiel.
Ja, wir sollten trotzdem noch mal kurz über die zweite Hälfte reden, weil ich meine, die geht ja nun mal wirklich los. Du hast vorhin das Wort Fiebertraum genutzt, du kommst raus, hast eigentlich eine gute erste Hälfte gespielt, kriegst natürlich ganz zum Schluss in der 45 plus 3, also den Nackenschlag, gehst damit auch in die Kabine. Und kommst raus und einfach in der 56. Minute direkt das 2-1 durch ein wirklich, ja, Eigentor von Dumia, wo er jetzt nichts für kann, aber wo du halt auch Klaus wieder über außen durchgeht. So ist es natürlich super, super bitter. Dann kommt der Sigerci rein. Du hast das Kopfballtor angesprochen. Das macht er gut. Das ist eine super Flanke von Bittencourt. Da haben wir auch drüber geredet. So, und dann ist es einfach das, worüber ich was mein größter Kritikpunkt ist, das ist dann diese Unerfahrenheit. Ich habe übrigens nochmal nachgeguckt, weil ich meinte, die fünf Spieler haben 400 Bundesliga, Zweitligaspiele. Die fünf Spieler haben eher 700. Ja,
ja, ist so, schon.
Also da ist gewaltige Erfahrung einfach bei so. Und dann in der 70. gleichst du aus und du bist zu Hause und du hast eine Euphorie drin und jetzt könntest du theoretisch nachlegen. Hast ein bisschen das Momentum auf deiner Seite, hast über weite Strecken ein vernünftiges Spiel gemacht. In der 73. Minute kriegst du das 3-2 durch Reich, wo es dann halt eben Kampulka auflegt, ja. So, da wurde einfach, das darf halt niemals passieren. Das geht nicht. So, und dann machst du es ein bisschen auf, spielst es ein bisschen kopflos, 80. Minute, ein flaches Ding rein, Klaus braucht nur noch einen Fuß hinhalten und dann ist eigentlich der Sack zu. Ja, dann kommt man noch mal kurz ran, aber es ist halt zu spät. Aber dieses, also ich würde wahnsinnig werden, in der 72. das 2-3 zu kriegen, nachdem ich 2 Minuten vorher ausgeglichen habe und mir das alles mit dem Arsch wieder einreiße.
Ich kann dir sagen, so Wollitz ist da wie Rumpelstilzchen noch rumgesprungen und auch zurecht. Ja, weil die, also das Kriegen ist eine Sache, die Art und Weise, wie du es kriegst, halt, das ist halt eine maximale Katastrophe. Und das 2-1 wie das 3-2, das sind Tore, die darfst du nicht bekommen, egal wie schlecht du bist. Also das hat nichts damit zu tun, dass die 700 Zweitligaspiele zusammen haben. Das darfst du in keiner Welt bekommen. Das ist einfach nur ganz schlecht verteidigt. Weil du nicht 100% gibst. Du gibst nicht 100% in deinen Überlegungen, du gibst nicht 100% in deinen Zweikämpfen und du bist im Kopf irgendwie gefühlt noch woanders.
So langsamer halt.
Langsamer, ja. Oder du, keine Ahnung, verarbeitest gerade mal was, irgendwie dein Frühstück, was auch immer.
Und da muss man sich eben nicht einschießen auf Einzelne, aber es ist nun mal so, das passiert dann dem Heuer, der halt 280 oder 180 Zweitligaspieler hat, nicht so ein Ding, sich in die Mitte vorzulegen. Zumindest kann man halt sagen, das passiert dem vielleicht einmal in der Saison. Wir werden gleich noch über Hertha reden, da haben wir auch einen Verteidiger mit einem Riesenbock. Aber da kannst du sagen, das passiert im Zweifel jetzt nicht häufig. Und das ist halt so die Sache, ich bin mir halt nicht sicher, ob das wirklich so mal jetzt abgehakt, Kampulka wird es nicht mehr passieren, oder ob man sagt, ey, da hat man vielleicht ein Thema, weißt du? Und das, davor habe ich einfach Angst.
Ja, ich glaube, die Angst kann ich ein bisschen, wenn wir über die Transfers reden jetzt am Deadline Day, da kann ich vielleicht eventuell ein bisschen dagegen steuern, wenn die Gerüchte stimmen, aber das machen wir dann, wenn wir bei dem Thema sind. Da würde ich das Thema auf jeden Fall nochmal aufgreifen mit Kampulka und die Angst. Da gebe ich dir recht. Ich hätte sie auch. Wenn mein einziger Backup Kampulka ist, hätte ich auch Angst in dieser Saison, bin ich ganz ehrlich. Aber ich glaube einfach, dass Wollitz ein Typ ist, der kriegt das hin. Also Wollitz ist ja generell ein Kopftyp. Ich glaube auch, dass der gut in die Köpfe junger Spieler reingehen kann oder auch in erfahrenen. Also der ist ja auch sehr, sehr gut mit Bittencourt. Das zeigt ja auch, wie er einen gewinnen konnte. Da hat ein 7-Minuten-Telefonat erreicht. Ich glaube, der trifft schon die richtigen Worte oder Emotionen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er das bei Energie bei den Spielern schafft. Aber nichtsdestotrotz, die zweite Liga verzeiht nicht. Die zweite Liga, in dem Fall Fürth, bestraft jeden kleinen Fehler und jede Nachlässigkeit. Das ist auch eine, ich glaube, daran musst du dich auch gewöhnen. Ne? In der dritten Liga konntest du auch mal einen Bock machen, ohne dass er direkt bestraft wird. Das gab es halt auch öfter mal. Das hast du in der zweiten Liga aber nicht. Die haben alle so viel Qualität, wenn die ein bisschen Raum bekommen, dann nutzen die den. Eiskalt. Also das war Wahnsinn zu sehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, Fürth tut man ja auch immer so ein bisschen ab, auch wenn die Zweitliga-Dino sind. Das ist ja immer so, ich nenne es jetzt mal die graue Maus. Aber wenn man sich da mal anguckt, wie die spielen und das dann auch so aus 3 Meter Entfernung da zum Platz mal sieht, das ist brutal, was das für eine Qualität schon ist in der zweiten Liga, obwohl die ja noch zu den, in Anführungsstrichen, schlechteren Teams gehören. Also, ist schon aber auch irgendwie geil, dass ich es halt nochmal miterleben darf, muss ich halt auch sagen.
Ja,
ist halt auch einfach geil. Also ich bin halt, ich sag's dir ganz ehrlich, ich war geknickt, ich war verärgert, das hat mich angekotzt, aber am Ende, so wo ich dann nach Hause gefahren bin, dachte ich mir, ey, Digga, vor 5 Jahren hättest du dir erträumt, dass du mit einer Dauerkarte in der zweiten Liga sitzt? Nein, hätte ich nicht. Ich dachte, ich werde auf ewig Regionalliga-Fußball gucken.
Ja, oder dritte Liga, wie auch immer. Ich weiß noch, wir saßen auch hier und haben darüber geredet, dass die dritte Liga ein Traum ist und du einfach hoffst, dass man lange dritte Liga spielen kann.
Ja. Also, mein großer Wunsch war, wir etablieren uns in der dritten Liga. Und ihr guckt mal, wo wir jetzt sind. So. Also das muss man sich halt auch manchmal vor Augen halten. Aber trotz alledem, ich gebe dir recht, es gibt viel zu tun. Und wir müssen immer über unsere Grenzen hinaus, wenn wir eine Chance haben wollen, in der zweiten Liga zu bleiben. Also ich glaube, 100% reicht gar nicht. Wir müssen 110 haben, weil wir einfach qualitativ, das müssen wir ausgleichen. Unsere Qualität wird nicht reichen. Das heißt, wir müssen das Engagement mit Einsatz und mit Willen halt irgendwie ausgleichen. Und einen Satz muss ich noch sagen. Ich habe es dir in der Zeit geschrieben gehabt. Der Schiri, also ich will mir nicht auf den Schiri einschießen, aber ich fand den bodenlos. Der war echt komisch. Ich hab's dir erzählt, ne? So, du hast so 15 Minuten
ich kann's waren nicht greifen, zu weil ich es nicht gesehen habe.
Ja, und dafür das ist halt,
also aus den Highlights, echt, blöd gesagt, geht's nicht hervor, ne?
Ich weiß. Und lustigerweise dachte ich mir auch, ich hab 90 Minuten da gesessen und dachte mir, sag mal, wo kommt denn jetzt dein Gefühl her, dass der Schiri scheiße ist? Wenn du in den Highlights das Spiel gucken würdest, würdest du darauf niemals kommen. Und dann habe ich einfach mal drauf geachtet, was mich stört. Und es waren immer diese kleinen Pfiffe, diese Kleinigkeiten, die du in den Highlights halt auch nicht siehst. Einen Einwurf. Ich hab's dir ja erzählt, ne? Man fängt ja jetzt an, hier die Hand hochzuheben und dann zählt man mit dem Finger runter, ey, du hast noch 5 Sekunden, 4, 3, 2, 1. Das hast du immer bei Cottbus gesehen, aber nie bei Fürth. Der hat immer Druck gemacht bei den Cottbusern und der hat doch, wenn du mal einen Freistoß schnell ausspielen wolltest, hat er sich im Weg gestellt und wollte erstmal in Ruhe seine Papiere machen wie ein Beamter. Und all so eine Themen. Und das war immer so einseitig und ich war echt sauer, das kann ich dir sagen. Ich hab's dir ja geschrieben. Ich war wirklich sauer. Dachte mir, was bist denn du für ein Idiot? Und du hast halt gemerkt, wenn ganz viele kleine Pfiffe für einen begünstigt sind, dann kippt auch ein Spiel ein bisschen in die Richtung. Weil das ist nicht viel, aber das ist so Salami-Taktik-mäßig. Und das fühlte sich einfach nicht gut an. Und der wurde auch zu Recht in meinen Augen brutal ausgepfiffen. Und er ist auch zu Recht mit 3 Regenschirmen offen dann in die Kabine gebracht worden, weil das war eine beschissene Leistung am Ende. Die war brutal einseitig. Obwohl er keine großen, eklatanten Fehler gemacht hat. Der hat jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, weggeguckt, wo er hätte es droht ziehen müssen oder umgedreht. Das hat er nicht gemacht. Aber die Gesamtleistung, fand ich, war sehr Fürth-orientiert am Ende. Das ging mir hart gegen den Strich. Aber das siehst du wirklich nur, wenn du im Stadion bist. Das würdest du wahrscheinlich nicht mal bei einer Live-Übertragung
sehen. Kann man jetzt sagen, das hat einen Impact aufs Ergebnis? Oder hat das einen Impact auf deine schlechte Laune?
Nee, ich glaube, also aufs Ergebnis wäre vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, da würde ich der Sache nicht gerecht werden. Aber ich glaube, dass es einen Impact aufs Spiel hatte. Dass es schon so Situationen gab, die dann mehr Richtung Fürth gekippt sind, wo wir hätten eventuell, vielleicht hätten wir eine Chance mehr gehabt am Ende, weiß man nicht, dass es ganz viel Knochenbrühe lesen, so, das ist bla. Auf das Niveau will ich mir jetzt nicht runterbringen, aber ich glaube einfach, es hatte einen Impact aufs Spiel. Aber nicht aufs Ergebnis, weil so wie die Tore entstanden sind, da hatte der Schiri keine Aktien dran. Ganz einfach, muss man so sagen.
Na gut. Ja. Gibt es da was, was du zum Spiel loswerden willst?
Nö, eigentlich nicht. Ich freue mich aufs nächste. Also, auch wenn wir verloren haben, ich freue mich einfach. Ich genieße die Zeit. In Wolfsburg wird hart. Ich meine, wir haben parallel unser Turnier. Da male ich mir jetzt nichts aus. Ich will einfach nur, dass wir uns gut verkaufen. Ja, vielleicht ist es auch wirklich gut. Vielleicht fange ich auch einfach an, laut zu lachen auf dem Platz oder ich fange an zu heulen. Ich möchte einfach nur nicht weggeschossen werden. Das ist so mein großes Ziel.
Das ist, glaube ich, auch, das wäre so auch mein Ding jetzt aktuell, wo ich glaube, wenn das dann so 2-0-3-1 und einermaßen mitspielen, so, das, aber nicht höher halt, ne? Und ich meine, am Ende kannst du immer noch, jedes Spiel geht 0-0 los, klar, ist eine Phrase so, aber es muss auch erstmal was gemacht werden. Vielleicht reicht es ja auch, wer weiß.
Ja, also, ey, sagen wir mal, es gibt eine Welt und die gibt's ja auch, dass du einen Punkt holst, dann kannst du schon sagen, das ist ein Top-Ergebnis. Für mich ist wichtig, dass wir einfach so an der Leistung anknüpfen, uns nicht da zerlegen lassen und dass wir uns weiterentwickeln. So, da bin ich schon mal erstmal zufrieden. Wenn wir aber irgendwie 5-0 nach Hause geschickt werden, dann wäre das schon, das würde ich halt nicht feiern.
Ja, das kann halt auch so mental so ein kleiner Breaker sein, ne?
Ja, genau, so, das brauchst du jetzt gerade in dem Moment doch nicht.
Nee. Einfach zeigen, dass du in die Liga gehörst, dass du mithalten kannst.
Genau. Wirklich sagen, dass die sagen, oh, Respekt, die haben eine gute Leistung gebracht. Das war nicht einfach, hier zu gewinnen. Also aus Wolfsburgs Sicht. Und dann ist alles gut.
Ja. Gut, dann machen wir das Kapitel Cottbus zu und kommen zum Kapitel Hertha, die ja in Braunschweig gespielt haben. Auch sehr spektakuläres Spiel. Sogar ein Tor mehr gefallen. Am Ende 3-5 aus Braunschweiger Sicht. Ja, irre. Irre. Ey, ich sag's dir, irre. Also, es ist das erste Mal, dass Hertha nach 0-2 Rückstand noch gewinnt seit dem Jahr 2000, damals gegen Köln. Das ist also 26 Jahre oder fast 26 Jahre her. Und das Krasse ist, ich habe zwei Gefühle gleichzeitig gehabt nach dem 0-2. Also erzähl gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber ich habe nach dem 0-2 das Gefühl gehabt, klassisch Hertha, jetzt verlierst du so eine Scheiße, obwohl du gar nicht schlecht spielst. Und gleichzeitig, und das wundert mich, weil das habe ich eigentlich eher nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, da geht noch was. Mhm. Ne? Also ich habe beide gleichzeitig das Gefühl gehabt, normalerweise, ja, herztypisch Hertha, die scheißen das jetzt rein und alles ist wie immer. Und das andere war so, keine Ahnung, ich glaube irgendwie dran. Und ich hatte halt gedacht, naja, hoffentlich machst du irgendwie einen Anschlusstreffer vor der Pause, dass du natürlich mit 2-2 in die Pause gehst, ist krass. Aber mal ganz kurz von vorne, sie sind wieder gut reingestartet. Dann kommt dieser Riesenfehler von Kolbe. Da kriegt er den Ball von Sessa zurückgeköpft, hat ein bisschen Probleme, den Ball zu kontrollieren, hat ihn aber dann eigentlich kontrolliert, wird aber angerannt von zwei Leuten. Den einen sieht er nicht, der kommt aus dem als Hintermann, aus dem Deckungsschatten quasi, dreht sich dann quasi in den Mann, der aus seinem Rücken startet, rein, will den noch irgendwie loswerden und dann läuft der Stürmer, der auch Sturm heißt, lustigerweise, direkt aufs Tor zu, macht dann eiskalt rein. So, dann kommt eine Ecke, kurze Zeit später, blocken sie halt gut den Schützen frei in der 33. Minute und dann Elas mit einem perfekten Kopfball gegen Innenpfosten, da machst du nichts, darfst dich aber auch da einfach nicht so einfach wegblocken lassen, dass dann, ich meine, Elas war im 5-Meter-Raum, war einfach also komplett frei. Und dann hat Braunschweig halt einfach auch noch die Chance, das darf man nicht unerwähnt lassen, aufs 3-0. Wo nochmal Opoku durchgeschickt wird. Pedersen, der sein erstes Spiel macht, direkt von Anfang an, guckt eigentlich nur noch hinterher und der hat auch Tempo. Und wenn er den macht, steht es 3-0. Und dann glaube ich tatsächlich, ist der Ofen aus. War er aber jetzt nicht in dem Fall, weil er es halt ans Außennetz setzt, den Schuss. Und damit hast du halt, also bleibst halt am Leben. Und dann und das muss man halt einfach sagen, das kenne ich von Hertha so in den letzten Jahren nicht. Die scheißen da nichts drauf. Also die haben einfach ihr Spiel weitergespielt, kommen dann auch verdient zum Anschlusstreffer durchs allererste Tor von Thorsteinsson in seinem, ich glaube, 33. Zweitligaspiel. Der war ja zwischendurch auch mal ausgeliehen letztes Jahr. Eigentlich absoluter Fehleinkauf gewesen und also hat auch sehr viel Hate abgekriegt. Nicht nur von mir, sondern auch von allen Hertha-Fans, glaube ich. Also wurde wirklich als nicht zweitligatauglich schon gebrandmarkt,
ja.
Und macht da aber ein wahnsinniges Spiel. Also das Tor macht er gut, leitet dann wirklich in der letzten Sekunde das 2-2 ein, Eckball, den du, wo du Glück hast, muss man auch wieder fairerweise sagen, dass du da keinen Elfmeter gegen dich bekommst, weil da der Stürmer von Braunschweig im 16er gehalten wird. Wird aber nicht gepfiffen, wird auch nicht als Review nachgeprüft und dann leitet Torstein so mit einem langen Ball auf Brekalo ein. Da hat man ein bisschen Glück, dass Aydin, der da absichern soll, irgendwie den Ball nicht richtig einschätzt. Der springt ihn dann so ein bisschen gegen die Hüfte, prallt von da ab, Brekalo in den Fuß rein und der legt ihn sich einmal vor und schießt ihn dann aus 40 Metern oder knapp 40 Metern mit einem wahnsinnigen Effet um den Torwart rum, der auch auf verlorenem Posten steht, 2-2. Gehst damit in die Halbzeit und in dem Moment hätte ich darauf Geld gewettet, dass wir das Ding gewinnen. Da war mir klar, du gehst jetzt mit richtig dicken Eiern in die Kabine, hast wirklich ein vernünftiges Spiel gemacht, hattest ja noch mehr Chancen gehabt, also Gröning gegen die Latte geköpft und so weiter. Und du kommst dann aus der Halbzeit raus und zwar machst ein wahnsinnig gutes Spiel. Das ist, ich habe jetzt, dadurch, dass ich jetzt auch Heidenheim ja nicht gesehen habe oder sehen konnte, weil ich ja dann im Urlaub war. Das war auch schon sehr, sehr gut, aber das habe ich ja nun über volle Zeit gesehen. Du warst also komplett auf dem Gaspedal und machst dann auch das 3-2 völlig verdient. Ist dann eigentlich ein erzwungenes Eigentor, obwohl da Elas nicht gut aussieht. Den kann man auch zur Ecke klären. Wenn er da gar nicht dran ist, dann schiebt ein Gröning ein, so macht er das Eigentor. Wie gesagt, kann man auch besser machen. Muss man, war jetzt nicht erzwungen, so wie bei Dumbia zum Beispiel von Cottbus. Aber gut, da hast du dann das Glück des Tüchtigen. Und dann bleibst du weiter drauf und du versteckst dich nicht. Dann Brekalo Vorläufmeter, da muss man sagen, das war ein absolut berechtigter Vorläufmeter, war aber die gleiche Situation wie vor dem 2-2 im Strafraum der Hertha. Also im Grunde genommen hätte man sagen müssen, mit einer klaren Linie pfeifst du beide. Da hat man wirklich Glück gehabt und kriegt aber trotzdem den berechtigten Elfmeter. Brekalo lässt sich da nicht lumpen. Dann gibt's sogar noch das 5-2 in der 87. Zweites Tor vom Neuzugang Adewumi. Wir sprechen ja gleich noch über die Transfers, der jetzt das zweite Mal als Joker trifft nach einer wirklich schönen Flanke von Lukas Schuler. Und dann kriegst du halt hinten raus in der 88. Minute später nochmal das 5-3. Da war aber die Messe gelesen. War ein bisschen unnötig, dass man da nochmal, dass man nochmal hinter sich greifen muss, auch aus Gersbecks Sicht, der aber auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat und wirklich wieder viele, viele Paraden hatte. Braunschweig hat ein wirklich gutes Spiel gemacht und das sage ich ganz offen und ehrlich, es gibt ganz deutlich auch das Szenario, dass du das verlieren kannst und ich sage trotzdem, dass Hertha einfach auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat und im Moment haben wir halt dieses Quäntchen mehr Mentalität, das Quäntchen mehr Stringenz und Plan und auch vielleicht Wille und am Ende auch immer noch eine vernünftige Qualität auf dem Platz, um so eine Spiele dann wie gegen Braunschweig, also gegen Wolfsburg reicht es nicht und gegen Hannover und gegen Nürnberg reicht es nicht. Das muss man klar sagen. Aber also dann musst du halt defensiv einfach weniger zulassen. Aber was wir nach vorne spielen mit dem Ball, das ist schon echt, also da erkenne ich meine Hertha nicht wieder. Das ist schon echt gut und das überzeugt mich, dass wenn du schaffst, jetzt ein bisschen mehr Risiko aus den Defensivaktionen zu nehmen, auch wenn das schwierig ist, weil du dann immer das Risiko gibst, wenn du Mann gegen Mann verteidigst und wenn du hoch anläufst, dann entstehen natürlich Räume hinter der Kette und so, keine Frage. Aber da musst du halt, das musst du halt noch ein bisschen besser feinjustieren. Und wenn du das hinkriegst, dann ist mir nicht bange.
Ich glaube, in der Retroperspektive kann man sagen, dass diese 42. oder 41. Minute die Schlüsselszene war. So würde ich zumindest das einfach mal behaupten. Und Opoku wird sich noch sehr oft in den Arsch beißen. Wenn der das 3-0 macht, ist, glaube ich, der Ofen auch aus. Dann bist du auch hart in den Köpfen drin. Und ich gebe dir recht. Also, das ist eine Hertha, die letzte Saison bei einem 0-2, da wären die Köpfe schon unten gewesen und da wäre nicht mehr viel gekommen. Und, ich glaube nicht, dass man dann die Kräfte so mobilisiert hätte, um so ein Ding noch zu drehen. Und man kann halt einfach nur hart den Hut ziehen und sich immer noch wundern, wo kommt das jetzt her? Und das alleine wäre schon eine Folge wert, mal das zu analysieren, wo auf einmal dieser Wandel herkommt, obwohl man ja eigentlich all das gemacht hat, was man nicht machen wollte. Die besten Spieler sind weg. Alles, was nur ansatzweise laufen konnte, wurde verkauft. Und jetzt hast du da eine Mannschaft zu stehen, und du hast es gesagt, mit Spielern, denen man irgendwie die Zweitklassigkeit sogar abgesprochen hat, die hier gerade eine Leistung bringen in der Qualität, in der Disziplin, im Engagement, die seinesgleichen sucht. Ne? Und verdient gewonnen am Ende, muss ich ganz klar sagen. Ich glaube aber, Braunschweig wird sich da auch hart in den Arsch beißen, dass man 2-0 so leicht hergibt. Also so leicht ist jetzt, ne, flachsig gesagt, so leicht war das nicht, aber aus Braunschweiger Sicht ist es ja natürlich richtig ärgerlich. Und ich bin gespannt, wie lange das mit der Hertha noch so läuft. Also, das ist ja der Traum, den du ja eigentlich schon gefühlt seit Jahren hast, wo ich dich ja immer belächle, in die erste Liga aufzusteigen. Der ist ja gar nicht mal so unrealistisch, wenn du dir dieses Gesamtkonstrukt Hertha gerade anguckst. Ich sage nicht, dass das passieren wird. Ich sage aber von dem Eindruck, den man von der Mannschaft hat, den Eindruck, wie das auch das Gesamtgefüge ist. Also ich finde auch, über Hertha, vielleicht kriege ich auch nicht alles mit, aber ist es auch ein bisschen ruhiger geworden. Du hast weniger irgendwie Tara. Du hast da einfach ein Kollektiv, das scheint in Ruhe ihre Arbeit machen zu können. Und Stand heute wird es mit Leistungen belohnt. Dass das für Hannover nicht reichen wird, dass das für Nürnberg nicht reichen wird, da sind wir uns einig. Aber du musst ja, sag dir, okay, dass du als Meister aufsteigen musst. Weißt du, was ich meine?
Ja, also
ohne das jetzt schon, ich würde das jetzt nicht schon fix sagen, das ist jetzt kein Hot-Take, aber über das Kollektiv und wenn du weiterhin einfach diszipliniert so weiterspielst und auch auf der Welle reitest, auf die du reitest, kannst du zumindest schon mal ein gutes Grundgerüst legen, dass du lange mitspielst.
Also, ich werde dir versprechen, ich werde vor dem 10. Spieltag das Wort Aufstieg nicht in den Mund nehmen. Also im Sinne von, dass ich glaube, dass wir aufsteigen werden.
Das finde ich schade, weil ich würde es dir gerne in die Ohren hauen dann.
Also wenn wir so ab dem 10. Spieltag können wir mal drüber reden. Ich sage sowieso immer, das sage ich eigentlich fast jedes Jahr, du brauchst eigentlich die ersten 10 Spieltage nicht auf die Tabelle gucken.
Ja, das stimmt.
So, das ist eigentlich alles egal. Das heißt, ich werde, also bis zum 10. Spieltag, am 10. kannst du mich mal fragen und dann sage ich dir, was für ein Gefühl ich habe. Ich finde, dann hast du ein Drittel der Saison oder knapp ein Drittel der Saison rum. Dann hat das Ganze alles schon eine gewisse Aussagekraft, aber vor den ersten 10 Spieltagen ist es alles sehr, sehr.
Natürlich, das kann. Du spul 3 Wochen vor und wir sagen, es ist alles Schall und Rauch, weil du halt 3-mal einen Arsch voll gekriegt hast. Genau. Oder so.
Dann bist du 10. und dann reden wir nicht mehr darüber. So.
Aber dann müssten wir mit dem Podcast aber auch immer erst ab dem 20. Spieltag anfangen, weil du vorher einfach nicht darüber reden könntest.
Nee, man kann ja sagen, wie es war, aber ich brauche jetzt keine, ich werde jetzt keine Prognosen auf eine Endplatzierung abgeben, das sage ich nur.
Die würde ich dir zwar gerne rauskitzeln, weil ich sie dir gerne um die Ohren haue, aber ich weiß, das machst du nicht. Ich möchte aber nur sagen, dass du zumindest diese Welle, die du gerade hast, und die ist gut, da muss man auch wirklich sagen, die ist sehr gut, die musste so lange, wie es geht, reiten.
Ja klar, und ich glaube ja auch daran, dass jetzt noch was geht. Also ich habe natürlich, ich bin der Letzte, der sich wundert, auch das habe ich ja vor Braunschweig schon gesagt, und ich bin der Letzte, der sich wundert, wenn wir jetzt gegen Magdeburg irgendwas da zusammenkrepeln und da irgendwie verlieren und hier Artig und Zukowski uns da die Bälle um die Ohren hauen. Und man geht wieder nach Hause und denkt sich, jo, alles klar, war wohl doch nichts. Aber ich kann mir das eben auch vorstellen, dass du auf einmal wieder ein gutes Spiel machst. Im Moment, ich kann mir beides, wie gesagt, vorstellen. Aber das Schöne ist ja, oder der Unterschied ist ja, dass ich mir überhaupt vorstellen kann, dass wir da was Geiles machen.
Und so. Darauf wäre ich jetzt ja angesprungen. Letzte Saison hättest du es dir nicht vorgestellt. Nö, noch nicht mal vorgestellt. Gedacht,
du kannst dir das ja höchstens zusammenkrepeln über individuelle Qualität, Cuisance, Rese, Eichhorn, wie sie alle hießen. Ja. Insgesamt krasser Kader. Da muss irgendwas gehen, wenn du dir alleine auf die Namen guckst. Das war ja so die Hoffnung, aber ja, die Hoffnung bestärkt ja nie darüber, dass wir so eine gemeinsame Idee und ein gemeinsames Spiel haben, was uns zum Erfolg führt. Das war ja nicht einmal Thema letztes Jahr und dieses Jahr ist es halt so. Und du hast gesagt, woher kommt's? Also so ganz erklären kann ich es dir nicht. Ich habe wirklich den Ansatz, dass man sagt, okay, da ist jetzt so viel gegangen, so viele Namen, auch die ja mit einer gewissen Erwartungshaltung verknüpft waren, dass man einfach sagt, okay, die Erwartungshaltung bei Hertha war völlig weg. Keiner hat über Aufstieg gesprochen. Das Ziel war einstelliger Tabellenplatz. Das heißt also Platz 9 im besten Fall sozusagen, oder was heißt im besten, im schlechtesten Fall Platz 9. Das ist aber graue Maus. Das heißt, das Tabellen, das, du würdest dein Saisonziel erreichen, wenn du als graue Maus abschließt. Und das heißt, das bedeutet ja auch, wenn du in den Abstiegskampf rutschst, dann ist das nicht ganz unrealistisch. Und wenn die, da ist alles weg gewesen, das merkst du natürlich auch als Mannschaft, das merkst du auch in den Medien, der Druck ist nicht mehr so da, du kannst befreiter vielleicht aufspielen und dass das vielleicht auch nochmal das Team zusammenschweißt und sagt so, jetzt erst recht und jetzt haben wir nicht mehr diese großen Spieler, hinter denen du dich verstecken kannst, das kann dir schon gut tun. Das Einzige, was ich wirklich nicht verstehe und was ich mir nicht zusammenreimen kann, ist, warum kannst du das, was du jetzt spielst, also diese Herangehensweise, warum war das im letzten Jahr nicht möglich? Und das verstehe ich halt nicht.
Ja, ich könnte mir natürlich, ja, das ist richtig. Und ein Satz noch dazu. Ich glaube, du hast es gerade gesagt, du kannst dich hinter einigen Namen nicht mehr verstecken. Das bedeutet, du bist halt selbst auch verantwortlich und das macht manchmal auch was mit dir. Du kannst diese Verantwortung nicht mehr weggeben. Und wenn du sie selber hast, dann kann das natürlich auch dafür sorgen, dass du mehr leistest, einfach weil du der Verantwortung gerecht werden willst. Und vielleicht ist es eine Kopfsache immer gewesen. Vielleicht sind es die zu hohen Erwartungen gewesen. Also ich finde das super lustig, ne? Wie du am Anfang vor der Saison, auch als aus der Fanbrille, ich höre das ja bei dir, das verurteilt hast, dass man nur noch sagt, nur noch 9. Und jetzt könnte es eventuell genau der Schlüssel gewesen sein, das ist jetzt einfach mal eine These in den Raum geworfen, die dafür sorgt, dass die Spieler besser aufspielen, weil der Druck nicht mehr so groß ist.
Ich habe alles verurteilt. Ich habe verurteilt, dass Leitl Trainer bleibt. Ja? Ich habe verurteilt, dass man jetzt auf einmal mit Thorstein, Sonn und Sessa und so und Seguin die Kohlen aus dem Feuer holen will, die letztes Jahr nicht gut genug waren. So die Definition von Wahnsinn. Immer das Gleiche probieren und hoffen, es kommt was anderes raus. Aber es funktioniert ja, weil Fußball unergründlich ist. So, das ist ja das Irre. Also da spielt sich ja so viel ab. Ich hätte Leitl im Leben nicht zugetraut. Im Leben nicht. Ich hätte den eigentlich letzte Saison am liebsten nach 6 Spieltage entlassen, nach der Niederlage in der Hinrunde gegen Paderborn. Dann hat er das irgendwie weitergemacht, weil alles auf Aufstieg gesetzt hat, das sang- und klanglos reingeschissen, dann kommst du auf die Idee, den zu halten. Das ist alles Wahnsinn. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich hätte den sonst wohin gejagt. So. Auf einmal spielt er hier, also lässt er da was spielen, wo ich gar nicht wusste, dass er überhaupt versteht, was er da macht. So, aber irgendwie kann er das ja. So, jetzt habe ich mich heute mit einem Kollegen unterhalten, der kommt aus Bayern, aus Franken. Der ist Fürth-Fan, der sagt, Leitl ist ein Riesentrainer. Weißt du? Der sagt, Top-Trainer, den ihr da habt. Ich sage so ganz ehrlich, so erzähl mir nichts. So, ich hätte den schon 5-mal entlassen, wenn ich
da was sagen. Wie kommt der darauf?
Ja, weil er halt mit Fürth damals aufgestiegen ist und er den einfach als super Trainer in Erinnerung hat. Und so. Wow. Also das ist halt so unterschiedlich sind die Dinge. So, und jetzt im Moment straft uns ja alle Lügen. Also das, was wir da haben, das ist ja einfach auch, also wenn eine Mannschaft mit offensichtlich weniger Qualität besser funktioniert als vorher, dann muss das, natürlich kann das mit der Mannschaftschemie, mit der Chemie im Team und so, in dem Zusammenhalt zusammenhängen, aber es muss halt auch auf eine Trainerleistung sein.
Definitiv. Ich würde sogar sagen, dass Leitl gerade den größten Mittelfinger zu allen Kritikern gerade zeigt.
Also das ist wirklich. Ja, also den darf er mir gerne zeigen. Ich hoffe ja, dass dieser Verein einfach erfolgreich ist. Und natürlich ist mir egal mit wem. Und wenn es mit Leitl ist, dann auch mit Leitl. Aber ich hätte es halt nie zugetraut. Ich verstehe nicht, warum das letztes Jahr irgendwie nicht ging. Warum auch immer. Ich würde gerne wirklich mal mit ihm reden und mir erklären lassen, was dagegen gesprochen hat, das, was wir jetzt machen, diese Herangehensweise letztes Jahr schon auf den Platz zu bringen. Und wenn er mir das erklären kann, und ich würde fast davon ausgehen, dass er das kann, weil es muss ja an irgendwas liegen. So, der ist ja nicht nachts aufgewacht im Sommer irgendwie in einem heißen Sommernacht und hat sich gedacht, weißt du was, ich mach's jetzt mal erfolgreich.
Ein heißer Sommernachtstraum.
Ja, weißt du, das glaube ich ja nicht. Also ich würde wirklich gerne erklärt haben, warum kannst du mit weniger Qualität besseren Fußball spielen? Warum, obwohl du die Profile zum großen Teil ja einfach schon letztes Jahr im Kader, also du hättest ja mit Grönning, was wir jetzt gespielt haben,
die hättest du so schon spielen
können. Hättest du letztes Jahr 1-1 so spielen können, also ja, bis auf Pedersen. Da ist kein Neuzugang drin. Klar, Thorstein Sonn war ausgeliehen, aber den hättest du ja nicht ausleihen müssen. Bis auf Pedersen, das heißt, du hättest einen Cuisance, einen Eichhorn, einen Rehse, einfach auf die Bank lassen können.
Aber vielleicht ist genau das das Thema. Vielleicht hast du eine komplett kaputte Bank gehabt und ein komplettes Mannschaftsgefüge.
Ja, die hätten den Kopf abgerissen wahrscheinlich, wenn es gemacht
richtig hat. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel, was jetzt qualitätstechnisch ein bisschen fern ist, aber guck dir mal Paris Saint-Germain. Jetzt würde ich Hertha nicht mit Paris vergleichen.
Ja, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
Ne? Mbappé und Messi, waren eigentlich die Besten der Besten und trotzdem hast du nie diese Maximalleistung abrufen können. Und dann kommt ein Trainer, sagt, ich scheiße auf die alle, ich würde jetzt die alle weg sind. Da ist ein ganz anderes Gefüge in der Kabine. Man vertraut dem Trainer, man folgt dem Trainer. Du hast eine gesunde Hierarchie und nicht einen Stürmer oder einen Mittelfeldspieler oder was auch immer, der dir dann noch den Job erklärt. Und auf einmal funktioniert's. Und das könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel Rehse auch so einer ist. Oder jemand anderes. Spielt ja auch erstmal keine Rolle, wer, ohne Namen zu nennen. Vielleicht hast du auch eine richtig kaputte Kabine und eine Mannschaftsgefüge gehabt.
Ja, es kann sein. So, und wenn wir jetzt schon dabei sind, dann reden wir über die Transfers. Und ich würde sagen, ich gebe mal wieder das Zepter an dich ab. Wir machen mal, weil auch ein bisschen mehr passiert ist. Wir reden über Cottbus. Wir hatten heute den Deadline-Day. Wir kennen jetzt den endgültigen Kader. Wir müssen nicht auf jede Position einzeln eingehen, weil das haben wir ja auch schon mal gemacht. Aber wir hatten ja schon gesagt, aufgrund dessen, dass halt immer hinten raus meistens ein bisschen wilder noch was passiert. Lass uns doch noch mal über den Top und den Top-Zugang, vielleicht über den schwerwiegendsten Abgang, wie auch immer, reden oder über sonst mal ein Fazit einfach, ne? Ohne jetzt vielleicht wirklich über alle zu reden, weil das sprengt vielleicht auch den Rahmen.
Ja, also ich glaube, der Kader ist ja aktuell hinreichend bekannt. Es gab zwar heute noch ein paar Gerüchte, dass da was in der Pipeline ist. Also um einen mal zu benennen, das ist Anton Odonkor, der spielt bei Schalke. Der ist auch mit Schalke letzte Saison aufgestiegen, ist dann in die zweite Mannschaft von Schalke. Können wir uns nicht leisten, aber Schalke ist bereit oder soll wohl bereit sein, diesen Vertrag mit ihm aufzulösen, dass wir ihn ablösefrei bekommen, als Free Agent zu bekommen. Das würde dann natürlich auch nach dem 1. September gehen. Ich bin mal gespannt, ob das stimmt. Ist halt von den Werten her ein stabiler Verteidiger. Den können wir halt gebrauchen. Deswegen meinte ich vorhin auch mit Kampulka, das wäre halt ein sehr guter Ersatz, der sich natürlich dann vor Kampulka schieben würde. Du hättest dann halt noch mal was qualitativ Besseres in den hinteren Reihen. Ja, was ist groß passiert bei Cottbus? Ich glaube, der größte Königstransfer ist und bleibt ein Bittencourt. Nicht nur, dass der Junge halt von der puren Romantik bei Cottbus war, wir haben darüber geredet, der Vater hat gespielt bei uns, er hat seine Jugend hier verbracht, er ist wiedergekommen, er ist auch leistungstechnisch mit Abstand der Beste. Der hat einen Haufen Erfahrung, der ist noch im Alter, wo du sagen kannst, der kann auch mithalten in der zweiten Liga mit seinen 32 Jahren. Und er ist genau, glaube ich, das, was wir auch brauchen, um die ganzen jungen Wilden in irgendeiner Art und Weise zu führen und zu steuern. Cottbus legt klar den Fokus auf junge Spieler entwickeln. Laie ist ein Konzept geworden bei uns. Wir haben Dumia geliehen von Eintracht. Da war ich skeptisch, weil er halt keine Profi-Erfahrung hatte. Luca Erlein ist für mich in der Laie her ein Königstransfer, so ein Talent zu bekommen.
Von Leverkusen?
Mhm. Von Leverkusen, den sie vorher bei Hoffenheim für 3 Millionen da oder so geschossen haben. Der jedes Spiel in der Europameisterschaft gemacht hat, als einziger Spieler der Nationalelf, hat er jedes Spiel gemacht, über 90 oder fast über 90 Minuten manchmal. Und das sagt schon viel über dieses Talent aus. Dass er jetzt die Chance bekommt, sich bei uns weiterzuentwickeln, ist halt einfach, also kann man nicht in Worte fassen. Ist für mich auch ein absoluter Top-Transfer. Bei einem Konsomi habe ich auch schon oft gesagt, von Rostock finde ich interessant, hätte ich nie gesehen. Wollitz hat letztens im Interview gesagt, das ist ein Spieler, der hat viel Potenzial. Lass ich mich überraschen. Ich bin kein Trainer, ich habe keine Ahnung, was Wollitz hat, ein super Auge, werden wir sehen. Aber es reicht halt noch nicht. Ich hoffe, dass irgendwie noch ein paar Meldungen jetzt hier reinflattern, zumindest in der Abwehr, dass wir uns da irgendwie noch ein bisschen verbessern und verfestigen. Ansonsten ist ja so viel gar nicht passiert, ne? Also wir haben einen Ryan Malone von Aue genommen. Aue ist abgestiegen. Da hat man natürlich das eine oder andere Schnäpperchen noch knallen können. Und ist, ja, glaube ich, ein guter Transfer.
Vielleicht noch Bogdanov von Union, auch ein Junger, der eventuell.
Ja. Habe ich vorhin schon erwähnt. Habe ich, glaube ich, letzte Folge schon gesagt. Bogdanov von Union ist natürlich auch so ein Entwicklungstransfer. Nationalspieler U19 hat super Werte, wird sich aber auch zeigen, muss sich trotzdem in der zweiten Liga erstmal finden. Ein Copado hat man wieder zurückgeholt, den verlorenen Sohn, der nicht eine große Rolle in Paderborn gespielt hat, aber trotz alledem hat er auf höherem Niveau Erfahrung sammeln können. Und diese Mischung aus ein paar Talenten aus den eigenen Reihen, Aufstiegshelden, gute Talente und ein paar, ich sag jetzt mal, Entwicklungstransfers. Zum Beispiel so ein Julian Guttau, auch von Aue, hat mir gar nicht viel gesagt. Also klar, in der dritten Liga hat man mal den Namen gehört, aber hätte ich jetzt nie in Verbindung gebracht, wenn du in die zweite Liga aufsteigst, dass du so einen Transfer bringst. Der spielt richtig gut. Also daran sieht man, da steckt Potenzial steckt drin. Du musst es halt nur noch abrufen.
Ja, und nicht zu vergessen, Lotti Marcel Lotka von Düsseldorf, wo man sich wirklich einen guten Zweitligatorwart geholt hat, oder?
Definitiv. Also, ich habe schon mal letztens, ich weiß gar nicht mehr, zu wem ich das gesagt habe, ich habe gesagt, Cottbus ist so ein bisschen wie der FC Bayern in den letzten Jahren. Wir haben ein Torwartproblem, haben wir nie gehabt. Also, wenn man sich so die ganzen Torhüter anguckt, so in den letzten 5 Jahren, die wir hatten, waren immer Top-Torhüter. Ne? Also, du hattest einen Bethke gehabt, ein eigenes Talent, der brutal gehalten hat. Du hast einen Funk gehabt, der hat brutal gehalten. Jetzt hast du einen Lotka. Das ist auch ein Top-Transfer, hat ja auch schon bewiesen in der jungen Saison, dass er überragendes Talent, nicht Talent, der ist zu alt für ein Talent.
Aber ist immer noch ein junger Torwart, 25.
Ist aber trotzdem noch ein junger Torwart, aber schon eine super Qualität hat. Also ein Torhüter-Problem scheinen wir nicht zu haben. Da sind wir attraktiv genug, immer die Guten zu kriegen. Und ja, am Ende wird es zeigen. Ne? Das ist ein bisschen Gambeln auf der einen oder anderen Position. Ich hätte mir den einen oder anderen Transfer schon gern noch gewünscht. Ich bin auch ehrlich, ich hätte auch gern noch einen Stürmer genommen mit ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht werde ich da aber Bogdanov nicht gerecht. Vielleicht hat er schon viel mehr, als ich denke, obwohl er noch so jung ist. Und im Mittelfeld hätte ich vielleicht auch noch den einen oder anderen Ersatz gesehen. Weil so ein Michelbrink, auch wenn er ein überragender Spieler war in der dritten Liga letzte Saison und natürlich auch wir weiterhin ausleihen konnten von Hertha, ist es ein Talent. Und manchmal wäre halt so für das eine oder andere Spiel, hätte ich schon gern noch mal ein bisschen mehr Qualität gehabt, dann, wenn die nämlich mal nicht zünden. Und das ist ja total menschlich. Du spielst nicht jedes Spiel perfekt. Dass du halt auch mal was noch bringen kannst, noch was nachlegen kannst. Und da finde ich, da sind wir noch ziemlich dünn. Ja, mal schauen. Also ich meine, ich glaube, die Deadline geht ja heute noch bis 24 Uhr, also 23:59. Entweder wird hier noch was kundgetan. Ich habe jetzt auch Social Media nicht mehr offen gehabt in den letzten 1,5 Stunden. Vielleicht kommt noch was. Am Ende bin ich ziemlich zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so eine Transferphase haben werden, so eine Periode, dass wir solche Talente bekommen. Bin ich ganz, ganz ehrlich, hätte ich nicht gedacht. Deswegen gehe ich positiv in die Saison und sage eigentlich, dass wir einen guten Job gemacht haben.
Was ist der, ganz kurz und bündig noch, der Abgang, der dich am meisten wehtut?
Der Abgang, der mir am meisten wehtut, Award wie Grant, das tat richtig weh. Der hat eine brutale Saison neben Manu gespielt in der Innenverteidigung. Ich finde, der hat gezeigt, dass er sogar die Ablöse damals wert war, sogar eigentlich noch mehr. Und den trauere ich ein bisschen hinterher. Den habe ich auch gemocht als Typ. Auch seine Spielart, nur ruhig, unaufgeregt, sehr gut antizipiert. Das tat weh. Das tat wirklich weh.
Gut, dann würde ich sagen, haben wir es über Cottbus. Also, du würdest Schulnote für das Transferfenster?
Eine 2-.
Okay. Das ist doch.
Achso, und ja, vielleicht noch eins. Es gibt noch das Gerücht, weil ich gerade aufgemacht habe, Marcel Beifuß.
Von Karlsruhe.
Der ist, glaube ich, jetzt vereinslos, ne?
Achso, okay, der war ja bei Karlsruhe, ne?
Der war bei Karlsruhe, genau.
Das war ja auch Gerücht, noch einer für die Verteidigung dann, ne?
Genau, das würde Sinn machen. Den könntest du halt auch nach dem 1. September auch noch zu dir holen.
Ja.
Ja. Gut, und du bei Hertha? Ich meine, du musst ja mehr über Abgänge reden. Ich glaube, da wird die Frage auch, die ich dir ausstellen werde, was war der schmerzhafteste Abgang, wird schwieriger zu beantworten sein bei so vielen Abgängen als Zugänge. Aber ich glaube, ein bisschen ist doch dann noch am Ende passiert.
Also wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber geredet. Ich würde jetzt ganz kurz die Zugänge mal bewerten, weil es eben nicht so viele sind. Also wir haben jetzt zum letzten, also wir hatten, glaube ich, drüber geredet vor der Saison. Jetzt sind 4 Wochen vergangen. Mats Pedersen ist gekommen für 150.000 Euro von Augsburg. Der hat 7 Jahre erste Liga gespielt, die letzten beiden Jahre zusammen, aber nicht mehr viele Einsätze gehabt. Hatte aber auch erfolgreiche Zeiten bei Augsburg. Ist schon auch ein Spieler, der vielleicht vom Niveau her ist 29 jetzt, also ist auch in der Prime, sage ich mal, vom Alter her. Also ist ein Spieler, der Bundesliga spielen kann, aber tendenziell wahrscheinlich eher ein Zweitligaspieler ist, kann aber in meinen Augen ein guter Zweitligaspieler sein. Wir hatten die größte Baustelle links hinten, da haben wir mit Mason Grote ein 17-jähriges Talent, da sagt aber auch Leitl drüber, der braucht ein paar Monate noch, der muss jetzt halt herangeführt werden an das Niveau. Aber das könnte halt perspektivisch einer für links hinten werden aus der eigenen Jugend. Ansonsten Ansonsten ist Mats Pedersen sicherlich ein Spieler, der absolut die Fähigkeit mitbringt, und uns in der zweiten Liga auf dem Niveau gut zu helfen. Dann haben wir Farid Alfa-Rubrecht ausgeliehen von Leverkusen. Der war letztes Jahr schon an Bochum ausgeliehen, war letztes Jahr der schnellste Spieler der Liga. Ist noch nicht so in Erscheinung getreten, hat Kurzeinsätze bekommen im Pokal und jetzt gegen Braunschweig. Ist wahrscheinlich fürs Erste ein Ergänzungsspieler oder ein Einwechselspieler, also wird schon seine Einsätze kriegen, aber ich glaube fürs Erste nicht so viel in der Startelf. Man muss aber auch eben dann sehen, was ein Torstensson macht. Ich kann mir schon vorstellen, dass Alfa Rupprecht mittelfristig sich da vielleicht auch einspielt. Dann haben wir Oluwaseyi und Adewumi geholt. Das ist eine Leihe von Burnley, der war letztes Jahr nach Brügge verliehen, aber nach Kerkiel-Brügge, nicht den großen Brügge, Club Brügge. Der ist auch sehr schnell, der hat auch ein gutes 1 gegen 1 und der hat eben jetzt schon ein paar Mal mehr gespielt und hat eben auch schon 2 Joker-Tore geschossen. Also hat einen guten Abschluss, hat ein gutes Gespür für den Raum. Ich finde den echt interessant. Ich glaube, damit haben wir uns echt einen coolen Spieler geholt. Aber wir haben ihn halt geliehen ohne Kaufoption, genauso wie bei Alfa Rupprecht. Also der verlässt uns halt auch wieder. Am Ende bilden wir natürlich dann auch für Burnley und für Leverkusen aus. So ist es nun mal. Geld ist nicht da. Unsere Transferbilanz ist tatsächlich ganz lustig. Wir haben Ausgaben in Höhe von 150.000 Euro und dagegen stehen Einnahmen von 29,5 Millionen.
Krass.
Also das ist ganz interessant, ja.
Das ist wild, ist das.
Ja. Also da sieht man eben, was mit dem Kader passiert ist. Da hatten wir auch drüber geredet. So, und da heute jetzt ganz frisch reingekommen ist, oder gestern war es, glaube ich, Gustav Nilsson von Club Brügge, auch per Laie, aber mit Kaufoption verpflichtet. Der Mann ist 29. Der hat im Moment eigentlich ein Karrieretief. Der war bis vor 3 Jahren mal, hatte einen Marktwert von 7 Millionen gehabt. Der ist sogar schwedischer WM-Fahrer. Also das ist einer, der hat echt mal, der galt mal als ein sehr, sehr guter Stürmer. Ist jetzt dann aber auch von Nicolas Trisoldi verdrängt worden bei Brügge, hat jetzt eher weniger Einsätze gehabt, da haben wir zugeschlagen. Und der bringt halt das Profil mit, wo Leitl sagt, das haben wir noch nicht. Jetzt habe ich kenne ihn nicht wirklich, habe mich versucht, jetzt ein bisschen im Vorfeld mit ihm auseinanderzusetzen. Also erstmal, wie sagt man so schön, 1,97 kannst du nicht trainieren.
Nee.
Ist eine Kante, ist also ein Riese, 1,97, hat auch aufgrund seiner Größe, aber auch so wohl ein gutes Kopfballspiel. Ist ein Spieler, der den Ball festmachen kann, der wohl auch torgefährlich ist mit dem Fuß. Der soll auch nicht so langsam sein, habe ich mir sagen lassen. Und der soll vor allem, und das finde ich interessant, vom Profil her ein echt krasser Pressing-Spieler sein. Also der die gut anläuft, der gute Pressing-Auslösung hat. Und das würde ja voll bei uns reinpassen. Und wenn du da einen hast, der mit dem Ball was kann, also der groß ist, der gut im Pressing ist, die Bälle festmachen kann, hast du eigentlich einen Tabakovic. Vielleicht sogar noch mehr. Das ist aber jetzt die Hoffnung. Ich glaube, das ist der hat jetzt auch die Nummer 9 bekommen bei uns. Der ist hundertprozentig, wird er vielleicht nicht am Sonntag jetzt schon, aber spätestens darauf die Woche ist der Stammspieler. Das ist unsere neue Nummer 9. Das ist der, mit dem wir planen. Gustav Nilsson ist so gesehen jetzt mit Mats Pedersen wahrscheinlich der Königstransfer. Ich finde, was wir uns da geholt haben, hat schon Hand und Fuß. Ich kann jeden Transfer verstehen. Es gibt jetzt keinen Transfer, wo ich mir sage, was willst du damit? Ist alles völlig in Ordnung, auch für das, was wir jetzt mittlerweile sind, sozusagen. Sind jetzt keine Transfers, wo du als Aufstiegsaspirant ins Rennen gehst, aber das sind wir ja auch nicht. Von daher würde ich sagen, ist es okay, viel hochgeholt. Sofian Guram bis jetzt jedes Spiel Startelf gespielt, hat sehr gut reingestartet, ist jetzt in den letzten 2-3 Spielen eher Mitläufer gewesen, ist aber auch okay. Ich meine, der Mann ist 20. Und dem entgegen steht halt Kenneth Eichhorn für 9 Millionen weg, Fabian Reese für 8 weg, Chuck Ernst für 5 weg, Martin Winkler für 4 weg, Cuisance für 3,5 weg, Karbovnik weg, Jensen heute auch noch frisch zu Bielefeld ablösefrei gegangen, Brooks weg, Leistner weg, Demme weg, Krattenmacher weg, Kovnacki weg. Da ist einfach fast eine ganze Startelf weggegangen. Aber so ist es. Wir brauchen Geld. Das war auch klar, dass wir jetzt einen Transferüberschuss von 29,35 Millionen erzeugen, ist natürlich ein Brett. ob das am Ende in die Geschichte eingeht, zu sagen, wir gesunden uns darüber etwas, kriegen auch eine gewisse Kaderhygiene rein, was so Gehälter und so weiter angeht. Und das ist vielleicht der Wendepunkt, wo du dich einfach ein bisschen frei machen kannst und wieder in die Zukunft gucken kannst, indem du halt jetzt einfach für die Zukunft dadurch auch ein bisschen Spielraum auf dem Transfermarkt gibst. Das kann alles sein, das weiß ich nicht. Es gab Gerüchte noch um Dennis Burnic, der war jetzt bis zuletzt bei Karlsruhe, der ist gerade vereinslos, und Jung Seok Hong, der kommt von Mainz, hat aber die letzten 2 Jahre wenig gespielt, und da habe ich gehört, dass da die Spur eher kalt ist. Wir suchen eigentlich noch einen Zehner, weil wir hinter Guram nicht so richtig was haben. Das könnte auch ein Sesser machen, der hat sich aber gerade auf der 8 festgespielt. Dahinter mit Loom eigentlich ein großes Talent, der noch nicht so zum Zug kommt, und Pascal Clemens, der auch jung ist noch. Ja, es wird natürlich alles ein bisschen überschattet von dem starken Saisonstart. Das bedeutet also, hast du jetzt einen Punkt nach 3 Spielen, rede ich hier ganz anders drüber. Aber so ist es nun mal. Ne? Fußball ist ein Ergebnissport. Deswegen würde ich sagen, der beste Neuzugang stand jetzt Sione Adewumi, weil er hat halt 2 Tore gemacht. Von dem habe ich am meisten gesehen. Deswegen würde ich den als den besten Neuzugang aktuell abstempeln, obwohl ich natürlich mir sehr gut vorstellen kann, dass wir zur Winterpause davon reden, dass ein Pedersen eine absolute Bereicherung auf links ist und Gustav Nils an die halbe Liga zerschießt. So hoffe ich natürlich, aber mal gucken. und bei den Abgängen tue ich mich schwer. Und zwar, weil es ja so viele sind.
Ja.
Und also es liegt für mich nicht so krass auf der Hand. Tjaak Ernst als Riesentorwarttalent, der ein wahnsinniges Gutes letztes Jahr gespielt hat, ist sicherlich hart zu verkraften. Fabian Riese mit den ganzen Begleiterscheinungen, mit dem ganzen Gelaber, wie er sich da zum Verein bekennt und so, ist auch als Unterschiedsspieler wahrscheinlich von der Leistungsfähigkeit her am schwerwiegendsten, aber du kriegst halt 8 Millionen und der geht von der Payroll. Deswegen würde ich sagen, eigentlich, was mir am meisten wehtut, ist Kenneth Eichhorn, weil er eben nur 9 Millionen gebracht hat.
Es ist für dieses Versprechen und für dieses Talent schon zu wenig eigentlich. Und
das ist einfach einer, wo ich mir denke, dem hätte ein Jahr noch gut getan bei uns, so wie mit Maser damals, der ist ja auch mit 18, 19 gewechselt. Der hätte sich locker ein Jahr noch in die Tasche stecken können bei Hertha, der wäre dann 17 gewesen Ende nächsten Jahres. Ich meine, der wird jetzt 17, der wäre Ende nächsten Jahres Ende 17, Anfang 18 gewesen. Der hätte sich dann noch ein Jahr in der zweiten Liga ein bisschen fügen können und dann hättest du vielleicht eben irgendwie diese scheiß Ausstiegsklausel, meine ich, abkaufen können und dann hätte man halt 25, 30 Millionen für den bekommen können. So gräbt's 9 und das ist eigentlich das, wo ich die größte Krokodilsträne nachweine, weil den hätte ich echt gerne noch ein Jahr gesehen und den hätte ich auch gerne wirklich teuer noch verkauft. Deswegen kennt eigentlich schon ein bisschen schade. Insgesamt ist es aber eine Transferperiode, wo man sagen muss, für die Bilanz ist das top. Man hat und dadurch, dass es halt so gut läuft, ist das natürlich ein bisschen verzerrt. Wie gesagt, mit einem Punkt würde ich hier ragen.
Kann ich aber auch sehen.
Und deswegen ist das halt wieder ein verzerrtes Bild und ich tue mich schwer damit, der Kader hat sich auf dem Papier klar verschlechtert. Und wenn das die Prämisse ist, dann müsste man eine schlechte Note geben. Gleichzeitig wieder Kaderhygiene und so weiter. Und offensichtlich scheint es ja trotzdem irgendwie zu funktionieren. Also im besten Fall haben sie sich wirklich was dabei gedacht und dachten sich, ja, das klappt so, was wir da machen. So. Das spricht zwar nicht, also tue ich mich schwer daran zu glauben, weil es ja härter ist. Aber irgendwie, vielleicht wird man doch nochmal überrascht. Deswegen gebe ich dem Ganzen wohlwollend eine 3-.
Oh, ja, okay. Wenn man es sachlich betrachtet, kann ich das sehen. Natürlich, also, wenn man jetzt. Also,
alles richtig. Also, wenn du mit einem Punkt stehst, dann gebe ich hier eine 6 bis 5 bis 6.
Das ist richtig, weil du nur abgegeben hast und nichts dazugeholt hast.
So, ne?
Also, das muss man. Ja, das stimmt schon.
Das ist eine wohlwollende 3-. Am Ende kannst du. Aber mehr kann ich zu ihrem jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich kann dir das im Winter nochmal, kann ich das nochmal anpassen. Wenn wir im Winter immer noch sagen, ey, wir haben hier auf einmal, da haben sich Leute entwickelt, jetzt hast du nie für möglich gehalten und ein Farid Al-Farubrecht ist der neue Olise in der zweiten Liga und ein Nilsson ist der neue Kane in der zweiten Liga, dann gebe ich dir eine 2+. Aber jetzt ist es eine 3-, und ich meine das wohlwollend.
Ja. Ich glaube, wir machen das Thema in der Winterpause nochmal auf. Finde ich super interessant, weil ich glaube, das kann man bei Cottbus wie bei Hertha sagen, ne? Ob das dann alles so gefruchtet hat, was man sich da überlegt hat. Ich glaube, bei Hertha ist es aber, du hast es gesagt, die Wirtschaftlichkeit spielte da, glaube ich, auch eine große Rolle.
Ja, du musstest es machen.
Auch. Du bist halt auch ein Stück weit gezwungen und gefangen in deinen Randbedingungen.
Ja.
Aber ja, also wenn das natürlich dann aber, wie du sagst, die Prämisse ist, um dann vielleicht erfolgreich zu werden, dann nimmt man das in Kauf. Aber Stand heute, gebe ich dir recht, wäre ich auch sehr, sehr skeptisch. Auf dem Papier sieht das nicht so geil aus.
Nein, ich meine, wir können mal oft bei Transfermarkt einfach mal gucken. Wir haben Kaderwert verloren. Das kann ich dir auch noch mal ganz schnell vorrappen. Wir haben Kaderwert verloren.
Rapp mal vor. Ja, da war er 2 Tage auf dem Festival. Jetzt denkt er wohnt hier in der Bronx. Das ist ja der Wahnsinn, der Typ.
Wir haben also Gesamtmarktwert der Zugänge 8 Millionen und davon ja 3 Laien, davon nicht vergessen.
Ja.
8 Millionen an Zugänge und Marktwert der Abgänge 43 Millionen. So, und das macht uns von dem Platz 1 in der zweiten Liga auf Platz, was ist das hier? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Also wir sind marktwerttechnisch sind wir hinter Magdeburg.
Krass. Das ist so, also dieses, ja, wenn man sich die nackten Zahlen mal so vor Augen hält, das ist schon ein Brocken, ne? Mein lieber Mann.
So, und das ist es am Ende auch. Wie gesagt, was du draus machst, ist was anderes. Aber rein das zu bewerten, ist es wohlwollend in 3-. Wie gesagt, das ist sehr eingefärbt mit dem Saisonstart.
Ja, klar. Das nimmt man natürlich dann so ein bisschen mit rein in seine Bewertung. Ich glaube, du hättest jetzt definitiv anders artikuliert dich und argumentiert vor der Saison, ja. Stimmt schon.
Also ganz klar, sind wir hier auf Platz 17 mit 1 oder 2 Punkten, dann raste ich hier komplett aus. ja,
dann eskaliere ich hier die Sache.
Ja, dann gibt's hier eine Brandrede. Aber das ist ja, aber am Ende ist es ein Ergebnissport. Von mir aus kannst du auch noch 3 Holzfäller einstellen und wenn die aber liefern, dann ist mir das auch egal. Am Ende geht es nur um Ergebnisse. Und wenn das funktioniert, dann ist mir das doch scheißegal, was für Marktwert die haben oder was sie gekostet haben.
Da bin ich bei dir, klar.
So, ist doch alles Wumms. Ist doch, wenn das funktioniert, wenn du einen Plan hast, das funktioniert, du hast eine Idee, dann go for it.
Die nächsten Wochen werden es auf jeden Fall zeigen, ob du einen Plan hast, ob die Idee funktioniert und ob der Kader so funktioniert. Stand heute kann man deine Eskalation noch hinauszögern. Mal schauen, vielleicht wird es die nie geben.
Ja, und irgendwann verlierst du auch mal was und da geht die Welt auch nicht von unter.
Ja, aber das wäre auch Wahnsinn, wenn du... Ja. Ne?
Ich meine, mal gucken, wann der Tag kommt. Vielleicht kommt der gegen Magdeburg schon, aber wir spielen ja auch noch die Großen. Also ich meine, muss sagen, dass wir Heidenheim so geschlagen haben, die haben die anderen beiden Spiele auch gewonnen, ist schon auch ein Fingerzeig gewesen. Mal gucken, was es am Ende wert ist.
Dickerchen, ich kann dir sagen, spätestens am 21. November wird dieser Tag kommen.
Ich weiß ja, worauf du hinaus willst. Auf die Spielchen lasse ich mich gar nicht ein.
Ja. Ich dachte, ich kann die ein bisschen mehr kitzeln, aber ich krieg die noch dazu. Keine Angst. Das ist ja genau das, worauf ich mich gefreut habe hier, die ganzen Spieltage.
Also wir reden ja da vom 12. Spieltag. Das heißt, wenn wir da mit 33 Punkten hinfahren,
ja,
dann habe ich auch kein Problem, die wichtigen 3 Punkte in Cottbus zu lassen. Dann können wir zwar keine 100 Punkte mehr holen, aber...
Ja, vielleicht empfangen wir euch morgen mit 33 Punkten.
Geht ja bis dahin nicht mehr. Mit
ja, scheiße, Leuten. Stimmt. Ja, okay.
Hätten wir alles recht. Gewinnen müssen bis dahin, nach 11 Spieltagen. Das geht ja nur für Nürnberg und die alte Dame.
Ja, aber über Nürnberg müssen wir vielleicht nächste Woche mal reden, ne? Was da passiert. Das ist auch
Das machen wir nächste Woche mal in Nürnberg oder überhaupt mal den Saisonstart und der anderen. Jetzt war es ja alles sehr, sehr Fokus auf Hertha Cottbus, kann man ja auch verstehen. Jetzt ist die Transferperiode zu Ende. Ja. Das machen wir nächste Woche mal. Dann haben wir 4 Spieltage. Dann kann man schon mal zumindest den Start bewerten.
Genau.
Dann auch wenn man das natürlich noch nicht ableiten kann auf die Tabelle am Ende der Saison. Aber man kann den Start bewerten. Man kann gucken, wer was gemacht hat. Nürnberg sicherlich ein Thema. Die spielen am Wochenende zu Hause gegen Braunschweig. Würde mich wundern, wenn sie das nicht auch gewinnen.
Tja.
Entschuldigung, das stimmt nicht, was ich sage. Die spielen am Wochenende in Kiel.
Gegen? Ja, aber auch da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Verfassung, wie sie sind, sehe ich da auch.
Bis jetzt grottenschlecht gestartet für ihre eigenen Ansprüche. Ja, und Hertha jetzt dann in Magdeburg, wie schon erwähnt, zu Hause gegen Magdeburg, dann auch meine Heimspielpremiere.
Ist Sonntag, ne?
Ist Sonntag, Hertha. Ja. Ich habe da Spaß. Also ich freue mich wirklich wieder richtig doll.
Ja, glaube ich dir. Also das ist ja eine Euphorie, die durch so einen Saisonstart und durch so eine Leistung, die du da siehst, das ist ja auch attraktiver Fußball, die nimmst du natürlich dann mit und da hast du natürlich Bock, dir das anzuschauen. Ich kann dich ja, also ich habe ja noch dein Gejammer vom letzten Saison in den Ohren, wie alles scheiße war und das Elend und dann war es auch noch nicht mal schön. Und
ja, aber war es ja auch.
Ey, du hast ja immer recht gehabt. Deswegen ist es ja schön, wenn du dann jetzt auch mal andere Zeiten hast. Man weiß ja nicht, wie lange diese Zeiten gehen. Dann muss man das auch mal mitnehmen. Und der Sommer klingt langsam aus. Da muss man jetzt noch mal diesen Sommerblues mit den schönen Spielen im Olympiastadion im Wohnzimmer da noch mitnehmen. Und was gibt Schöneres, als gegen Magdeburg dann zu Hause reinzugehen?
So ist es.
Ne? In diesem Sinne, würde ich sagen. Wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Drückt uns die Daumen am Wochenende, dass wir verletzungsfrei und erfolgreich das Turnier überstehen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und dann werden wir berichten, wie das Turnier war. Wir werden schauen, wie Cottbus sich in Wolfsburg geschlagen hat und wie die Hertha die Magdeburger empfangen hat.
So machen wir das. In diesem Sinne, viel Spaß beim Fußball auch in dem nächsten Woche.
Ich schlag den Ball lang. Ciao, ciao.